Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Plus 2 DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzt der Mann, der behauptet, hätte Uncle Cracker ein paar Jahrhunderte früher gelebt, würden wir heute von Ludwig von Crackhofen sprechen. Niklas Levinson.
Also den Namen finde ich immer signifikant besser als Beethoven.
Ludwig. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Gag machen wollte. Ich bin immer bei Ludwig von Crackhofen rausgekommen bin und das einfach sehr, sehr lustig fand.
Die 9. Sinfonie Follow Me.
Hat ja auch ein gutes Cover mal gemacht von dem Gimme the Beat Boys and Free My Soul.
Was?
I Wanna Get Lost in Your Rock'n'Roll. Drift Away heißt das Lied, glaube ich. Davon hat er auch mal ein sehr, sehr schönes Cover
gemacht. Also ich kenne legit nur einen einzigen Song von Uncle Cracker und das ist Follow Me.
Ja, ja, also
ich aber bin
mir auch
sicher, Banger, dass zeitlos,
auf jeden Fall, zeitlos. Auf jeden Fall. Ich glaube, Drift Away ist nicht ursprünglich, könnte sogar sein. Nee, von Dobby Gray ist der ursprünglich. Ist aber auch ein Banger, sage ich dir. Ein absolutes Knallerlied. Drift Away generell in allen Varianten gut. Was geht ab bei dir?
Ich habe ja am Montag, ich habe die Rennradsaison eröffnet.
Jawohl, jawohl, na endlich.
Wir fahren wieder, ja. Kann man sagen.
Wir rollen wieder.
Wir rollen wieder. Und mir ist was Absurdes passiert. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, noch in Berlin, Lichtenberg, fahre ich immer in der Richtung, fahre ich raus, Richtung Osten. Und ich fahre die Straße entlang und jemand sieht mich auf sich zukommen, also ein Fußgänger, ein Passant, der auf dem Bürgersteig ist. Und während ich auf ihn zukomme, so 5 Meter von mir entfernt, macht er mit seinen Fingern eine Pistole und schießt auf mich. Ich mach so, puh, während ich an ihm vorbeifahre.
Und das war alles?
Das war alles.
Ich wollte gerade aus Gag sagen, holt die Wumme raus, aber okay.
Also, was ich dazu sagen muss, in relativer Nähe zu seinem Aufenthaltsort war eine Einrichtung, in der er leben könnte, die,
ja, okay.
Also wo vielleicht irgendeine Form von Korrelation herkommen könnte, warum das passiert ist, weil ich kannte ihn nicht und ich glaube nicht, dass ich einen Feind habe in Berlin, der irgendwie jetzt mich mit Fingerpistole bedroht.
Das
keine
wissen
Ahnung.
Wir nicht, ja.
Aber es war absurd, war ein weirder Moment.
Das fällt mir gerade ein, auf dem Weg hierher, ich bin an einem Block vorbeigefahren hier in Friedrichshain, der komplette Block abgeflattert ist mit dem Band.
Ja.
Und Polizeiwagen drumherum stehen. Ich weiß nicht warum. Also irgendeine Bedrohungslage muss hier in unserer Nachbarschaft aktuell stattfinden. Ansonsten habe ich eigentlich gar keinen Bock, es groß auszuführen. Ich hatte Besuch von der Polizei. Zum ersten Mal im Leben haben die bei mir zu Hause geklingelt und vorbeigekommen.
Ja.
Ich werde jetzt will gar nicht zu viel erzählen. Das ist nichts Dramatisches. Ich muss nicht in den Knast.
Es ist auffällig, wie oft du schon Anekdoten aus deinem Leben mit Polizeibezug erzählt hast im Podcast.
Polizei spielt zu große Rolle in meinem Leben aktuell, muss man ganz klar sagen. Und die haben bei mir geklingelt und haben gesagt, ja, hier ist die Berliner Polizei, können wir mal hochkommen. Und ich hatte wie so ein Sechsjähriger den Reflex, das glaube ich euch nicht. Und habe gesagt, nein, könnt ihr nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso nicht? Und habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber soll ich wissen, ob sie die Polizei ist? Und dann habe ich gesagt, ja, gucken Sie mal aus dem Fenster. Stand da halt eine Polizeiwanne vor der Tür. Mist. Hab dann den einen Polizisten noch aus Versehen blöd angemacht, war aber gar nicht meine Absicht, aber wir haben alles geklärt, ich muss nicht in den Knast, wir können weiter podcasten, ich muss einfach nur einen Brief beantworten. Das war tatsächlich der Grund des Besuchs, dass sie quasi gesagt haben, hier, sie haben nochmal Papier von uns bekommen, können Sie das bitte zurückschicken? Wir brauchen das Papier wieder oder so ähnlich. Und das werde ich jetzt bei Gelegenheit machen.
Tja.
Und dann ist das auch wieder erledigt.
Immer Ärger mit den Bullen, ja. Ist auch ein gutes Stichwort, glaube ich, für den Übergang in den Podcast.
Ja.
Denn wir starten rein mit dem DFB-Pokal, mit den DFB-Pokal-Halbfinals, wir werden über beide Spiele sprechen. Man kann direkt sagen, über das erste deutlich weniger als über das zweite. Denn das erste Spiel war Freiburg gegen Leipzig und wir haben alle große Hoffnung reingesetzt, glaube ich, darin, dass Freiburg diesmal zumindest verhindern kann, dass Leipzig in den Pokal, ins Pokal-Endspiel einzieht. Das
Jawohl.
Hat nicht geklappt. Ist eigentlich jetzt Leipzig zum dritten Mal in Folge im Pokal-Endspiel?
Ja.
Das ist ja, also.
Ja.
Das Gewinnen mal außer Acht gelassen. Es nervt ja auch schon, dass sie das Finale an sich besudeln.
Und ich habe ja immer gesagt, DFB-Pokal ist der beste Wettbewerb, den es gibt auf der Welt. Und jetzt ist er zum dritten Mal in Folge halt diese Bumsbude im Finale. Absolut, absolut nicht schön. Ja, die haben gegen Bayern verloren, dann gewonnen und jetzt das dritte Mal. Also. Oder gegen Dortmund verloren, ne? Gegen Dortmund war
das. Gegen Dortmund, glaube ich, verloren.
Terzic Dortmund.
Ja.
Und jetzt sind sie also wieder da und das Ganze machen sie mit einem 1-5 Auswärtserfolg, wo der SC Freiburg aber mal komplett unter die Räder gerät und das Ding halt vor allem in der ersten Halbzeit komplett verliert.
Ja, also wir haben das Spiel ja sogar gemeinsam geschaut hier und ja, man konnte das Ding eigentlich nach einer halben Stunde zumachen. Also ein bisschen mehr nach einer halben Stunde. Freiburg kommt ja sogar
37 Minute 3-0.
Ja, Freiburg hat ja sogar den einen Moment am Anfang, diese eine Situation, wo Gregoritsch fast freigespielt wird und glaube ich dann Haidara oder wer ist es, dann noch dazwischen gerät und das Ganze unterbindet, aber danach fliegt den halt der Laden so dermaßen was von in die Ohren. Also Freiburg hat ja losgelegt in dem Spiel mit einer Fünferkette, das ist relativ schnell zu den Akten gelegt worden, also Sedilia wurde innerhalb der ersten 20 Minuten ausgewechselt, sah auch beim ersten Gegentor ganz, ganz schlecht aus, weil du musst als Sedilia auch von deinem Format, von deiner Statur her, musst du einfach ein Kopfballduell gegen Dani Olmo verteidigt kriegen. Ja. Und er sah auch sonst sehr, sehr indisponiert aus. Es gab immer wieder von Leipzig die Läufe von außen nach innen, wo Sedilia nicht so ganz wusste, wohin mit sich, wo er sich positionieren sollte. Also definitiv eines seiner schwächsten Spiele, die er für Freiburg gemacht hat.
Insgesamt aber eine katastrophale Ordnung in der Freiburger Defensive in dieser ersten Halbzeit. Sedilia geht dann raus, sie stellen um, dann wird es ein klein wenig besser in Halbzeit 2. Machen sie uns sogar Hoffnung, machen ja dann sogar den Anschluss, wenn auch zu spät. Und ja, aber es kommt da natürlich dann trotzdem nichts mehr bei raus. Übrigens für mich nur mal fürs Protokoll, das fünfte, der Elfmeter für RB war für mich kein Elfmeter, aber juckt, glaube ich, auch niemanden mehr. Und für die Freiburger schon ärgerlich. Ich glaube, ich hatte so das Gefühl, dass man war so heiß drauf, man war so übermotiviert, man wollte so unbedingt und dann ist ja das Ding in den, wie, keine Ahnung, es ist Silvester, Nico Heimer als 13-Jähriger, 12-Jähriger Silvester und du kriegst Böller und dann explodiert dir das Ding in der Hand, freust dich so sehr und wartest so lange und dann ist alles vorbei, bevor du es nicht mitbekommen hast. So hat sich das für mich bei Freiburg angefühlt an diesem Dienstag.
Also für dich ist, also dir...
Im Schneeball.
Freiburg, ich wollte gerade sagen.
Im Schneeball war das. Der Böller war im Schneeball drin. Ich habe mich so gefreut, Schneeballbombe zu machen, weil dachte ich, fand, das war eine riesengeile Idee, ohne Witz in der Hand explodiert.
Du kannst ja froh sein, dass du noch 10 Finger hast, also.
Ich habe wieder 10 Finger, ja.
Nein.
Ja, lass die Leute noch, vielleicht.
Ja, wir lassen mal im Wagen. Ich bin mir auch gerade mit dem Gesichtsausdruck, den du mir gegenüber jetzt zeigst, bin ich mir auch unsicher, was jetzt die Wahrheit ist.
Ich habe hier, eine kleine Wunde davon getragen, sonst nichts. Ich habe einen Stein hier drin jetzt, der wahrscheinlich davon kommt, aber das ist alles.
Der ewige Stein.
Der ewige Stein, tatsächlich, der Stein der Weisen.
Jedenfalls Dani Olmo, dann macht's Benny Henrichs, der da im Zentrum durchgeht und da in eine Lücke reinstößt, die absolut lächerlich ist für eine Mannschaft, die mit 5 in der letzten Kette spielen möchte. Die Abstände haben, also weder innerhalb der Kette noch zwischen den Ketten haben die Abstände gepasst. Ja, beim dritten Tor ist es auch, wo zwischen Freiburger Defensivreihe und Freiburger Mittelfeldreihe in diesem Zwischenraum, glaube ich, 4 Leipziger sind. Also haben sie überhaupt nicht geschafft, die gefährlichen Räume so zu schließen, dass da entsprechend ein Druck entsteht. Man muss auch sagen, die Fähigkeit natürlich von einem Dani Olmo, von einem Dominik Szoboszlai, von einem Christopher Nkunku auf engstem Raum situationsspielerisch aufzulösen, die ist auch also nahe am höchsten Level, was es in Deutschland zu bieten gibt. Das ist ganz klar. Aber das war ein Spiel, das sehr atypisch für Freiburg war, die ja eigentlich eine Mannschaft sind, die gerade über ihr diszipliniertes, gut organisiertes Spiel gegen den Ball zu ihren Erfolgen kommen.
Das ist richtig. Das war, wie gesagt, das war so ein Spiel, glaube ich, das ist ihnen über der Rübe zusammengebracht, bevor sie kapiert haben, zusammengekracht, bevor sie kapiert haben, was los ist. Benny Henrichs übrigens, muss man auch mal sagen, seit dem 0-7 gegen Manchester City ist der Junge richtig gut in Form. Ist wahrscheinlich der beste Benny Henrichs, den ich so je gesehen habe.
Ist ein EM-Fahrer, Benny Henrichs.
Würde ich auch sagen, denn ich erinnere mich auf jeden Fall, Dortmund im Pokal war er richtig stark, jetzt gegen Freiburg war er richtig stark und in der Bundesliga habe ich eigentlich auch gute Auftritte von ihnen in den letzten Wochen in Erinnerung. Also der Junge macht sich und war ja auch in diesem Spiel wirklich sehr, sehr wichtig für die. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel groß erzählen soll. Es war wirklich absolut zum Kotzen von vorne bis hinten, wie das gelaufen ist.
Also wenn es zur Halbzeit 4-0 steht, dann klingt man ja auch mental irgendwann aus. Ja. Also das ist ja vollkommen normal und auch klar. Meine einzige kleine Hoffnung ist, dass Freiburg das nicht zweimal über sich ergehen lässt und vielleicht dann das Spiel, das sie gewinnen, sich für Samstag aufgehoben hat, weil das dann wiederum da reinspielen könnte in die Frage, wer spielt nächstes Jahr Champions League? Und wenn wir zumindest die Frage mit nicht Leipzig beantworten könnten, wäre das sehr, sehr schön. Gerade fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, aber es ist ja schon so, dass du teilweise zweimal dieselbe Partie spielen kannst, auch innerhalb kurzer Distanz und sie völlig anders ausgeht, eine völlig andere Dynamik kriegt. Normalerweise, sag mal so, schlechter als da kann es zumindest nicht laufen.
Ganz interessant eigentlich bei Freiburg, noch ein Gedanke, ist, die spielen ja eigentlich einen Underdog-Ball, kann man glaube ich schon so sagen. Die spielen Underdog-Fußball so ein klein wenig.
Ja.
Und sollten ja damit eigentlich prädestiniert für K.O.-Spiele sein. Und ich meine, sie waren es, sie sind jetzt zweimal weit gekommen im DFB-Pokal. Aber sobald ein Gegner kommt, der wirklich besser ist als der SC Freiburg, sei es in der Europa League oder im DFB-Pokal, war jetzt immer Sense. Da fehlt noch ein Schritt zur endgültigen Turniermannschaft beim SC Freiburg.
Kann man so festhalten. Und wir belassen es dabei bei diesem Spiel und ziehen weiter zum zweiten Halbfinale, das deutlich brisanter, deutlich spannender, deutlich mitreißender war. Es war VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, das dann am Ende mit einem sehr, sehr knappen 3-2-Sieg für die SGE geendet ist. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch zur Rückkehr ins DFB-Pokalfinale.
We back! We back, baby! Ja, Wahnsinn, Alter. Drittes Finale, DFB-Pokal im Finale in 5 Jahren oder so für die Eintracht, ne? Also 17, 18 und jetzt, ja. 6 Jahre. Also schon einigermaßen verrückt.
Generell die Menge an Finals, die die Eintracht, wenn man noch Europa League mit reinnimmt, gespielt hat in den letzten Jahren, ist schon viel. Also
und davor und in dem Jahr dazwischen, wo gar nichts war, war man DFB-Pokal Halbfinale, Europa League Halbfinale. Also es ist wirklich jedes Jahr aktuell sind Runs dabei, wo du zumindest bis in den April, Mai hinein deine Mannschaft im Fußball gucken kannst in einem Turnierverlauf und das ist schon absolut Wahnsinn.
Und die auch nachweislich dazu taugen, eigentlich bescheidene Saisons zu kaschieren und ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Wir haben darüber gesprochen, dass genau das ist jetzt passiert. Dieses Pokalfinale wird, vor allem wenn man es gewinnt, am Ende diese Bundesliga-Saison absolut in ihrem Schatten verschwinden lassen.
Wenn man das Pokalfinale gewinnt, ist alles scheißegal.
Ja.
Niko Kovac hat sich komplett rehabilitiert durch den Pokalsieg von absoluter persona non grata zwischenzeitlich zu alle Dude, Niko, wollen wir einen trinken gehen. Man muss aber dazu sagen, der VfB Stuttgart ist hier mal mindestens die erste Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Die beide Mannschaften spielen halt treten in ähnlichen Systemen da gegeneinander an, spiegeln einander so ein klein wenig und der VfB macht es deutlich besser, steht tiefer als die Eintracht, läuft nicht hoch an und schaltet dann, wenn die Eintracht hoch aufgerückt ist, brutal schnell um. Und jeder durfte da mitgehen. Also ich weiß nicht, was ein höhendes Kommando ist, aber das Gefühl war, wenn es vertikal geht, dann gehen alle auf Reise. 4 Mann mindestens immer, weil es waren mal die Innenverteidiger, ganz häufig natürlich Joscha Wagnermann, der übrigens auch in brutaler Form ist. Aber die Konsequenz, in der VfB diese Umschaltmomente ausspielt, jetzt haben sie sich gestern nur einmal belohnt in der Halbzeit, aber bis dahin war das sehr, sehr ordentlich.
Joscha Wagnermann ist ja auch ein Mensch gewordener Bulldozer. Da ist die eine Szene, wo er nach innen dribbelt, das auch gut macht und dann den Ball los wird, aber dann nachträglich noch in Kamada reinläuft und ihn einfach umläuft.
Ja, einfach wegwalzt. Also
einfach wegwalzt, weil es einfach so ein Mismatch ist an Körperlichkeit. Mhm. Ich finde tatsächlich auch, dass also der VfB ganz klar in der ersten Halbzeit die dominierende, die bessere Mannschaft in diesem Spiel ist. Sie machen gegen den Ball, machen es beide ähnlich. Ich finde halt, Stuckel hat dafür bessere Lösungen gefunden.
Ich glaube, Stuckel war eher so ein bisschen, also wenn man in Krügelsprache wäre das Mitblock gegen, was die Eintracht hat versucht, phasenweise noch sehr hoch zu spielen. Weil es gab kein Angriffspressing vom VfB eigentlich. Erst so ab Mittelfeldpressing war das.
Aber situativ schon haben sie auch die, also was ich halt finde ist, dass beide haben ja situativ mit 3 Leuten vorne angelaufen und Stuttgart hat darauf reagiert, indem sie mit 4 Leuten hinten aufgebaut haben, also mit einem Viereraufbau plus 2 im Mittelfeld, Endo Karasor. Und das hat dafür gesorgt, dass wenn nicht Buter oder Lenz aus der Kette rausgeschoben haben, nach vorne verteidigt haben, dass Stuttgart eigentlich immer in einer 6-5 Überzahl gespielt hat und dadurch relativ gute Anspielmöglichkeiten hatte. Und beim ersten Tor, fand ich es auch super interessant, dass sowohl Thomas als auch Girassi sich beide tief haben fallen lassen und du dann Wagnermann und Silas eigentlich als Spieler in der letzten Linie hast, die beide auch dann eben tief gehen. Und durch dieses tiefe Fallen von Silas und von Thomas und von Girassi kommen auch beide dann in relativ freie Positionen. Also wenn man sich anschaut, wo Thiago Thomas den Ball von Wagnermann kriegt und wie viel Platz um ihn herum ist, den hat er halt oder kann er auch nur haben, weil er eben nicht in der letzten Kette schon stand, sondern erst da ankommt und dadurch die Zuteilung für Eintracht Frankfurt extrem schwierig ist. Das muss ich einfach sagen, ist als Angriff, so wie es rausgespielt ist, ein blitzsauberes Tor gewesen.
Auf jeden Fall. Ey, also mal ganz insgesamt, mit der Offensivleistung, die der VfB da gestern gezeigt hat und mit dem, damit eingerechnet, dass man auch wenig Matchglück hatte insgesamt gesehen, so steigt man nicht ab, wenn man so Fußball spielt wie der VfB Stuttgart gestern. Ja, du sagst es, beim 1-0 geht's über recht. Joscha Wagnermann wieder einmal mit einer guten Aktion und dann eben im Rückraum Thiago Tomasch. Da ist es so ein bisschen Sebastian Rode, der es einfach nicht ganz schafft, da mitzukommen. Und dann auch so, ja, Old Man Game mäßig dann sagt, ich laufe jetzt gar nicht mehr hin zu Thiago Tomasch, sondern ich verteidige jetzt den Raum. Ich laufe jetzt direkt durch ins Zentrum und dann ist es schon zu spät. Hasebe versucht, glaube ich, das kurze Eck zuzumachen. Dadurch geht Trapp, verlässt sich so ein bisschen drauf, sieht nicht 100% glücklich aus und dann steht es 1-0 für den VfB. Und zu dem Zeitpunkt ist das in meinen Augen auch, also zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht, aber gemessen dann an der ersten Halbzeit ist es auch absolut in Ordnung.
Und dann gibt es noch einen Konter, den die Stuttgarter nicht ganz sauber ausspielen. Es gibt noch eine sehr gute Abschlusssituation von Silas, der auch das zweite noch machen kann. Und da muss man sich halt ärgern, dass man in diesem Momentum rein, in dieser ersten Halbzeit, in dem man die bessere Mannschaft war, das nicht geschafft hat, eben das zweite Tor nachzulegen.
Weil ich glaube, gegen Trapp gab es noch ein 1-1.
Ne? Weil ich glaube, das hätte dann, das zweite Tor hätte auch, wenn man bedenkt, wie angeschlagen die SGE gewesen ist, hätte auch reichen können.
Das glaube ich auch. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es gereicht hätte. Denn du sagst es, die Eintracht war so am Wanken. Und zur Halbzeit wurde dann Sebastian Rode, der wirklich bemüht war, aber es einfach nicht auf die Kette bekommen hat gestern, ausgewechselt. Dina Ebimbe ins Zentrum und Aurelio Buta dafür auf die rechte Schiene. Und ja, das führte dann doch zum Erfolg, auch weil Ebimbe, finde ich, im Zentrum wirklich sehr, sehr ordentlich dann agiert hat und Buta rechts einfach immer Dinge tun kann. Und dann schlägt die Eintracht wirklich mit 10 guten Minuten, dreht man das, was der VfB sich da 45 Minuten lang aufgebaut hat. Yvonne Ndicka trifft nach Muanis Vorlage und dann ist es Daichi Kamada nach Makoto Hasebes Vorlage. Sprich auch noch zwei der Spieler, die in den letzten Wochen vollkommen zu Recht phasenweise hart kritisiert
worden sind. Ja, ist super ärgerlich für den VfB auch, weil ich finde, beim ersten Gegentor ist es einfach schlechte Zuteilung. Also wie frei Yvonne Ndicka da zum Abschluss kommt, da stimmt einfach die Zuteilung in der Abwehr nicht. Und beim Tor, was Kamada macht, hast du halt Waldemar Anton, der nach vorne verteidigt und dann irgendwie auch ein bisschen unglücklich aus diesem Zweikampf rausgeht, dass Kamada eben mit Ball durchkommt. Dann geht der Abschluss durch die Beine und das erschwert, glaube ich, die ganze Nummer für Bredlo. Bis zu dem Punkt, wo ich zumindest bereit bin, nicht zu sagen, es ist ein eklatanter Torwartfehler, aber wir können nicht über den Torwart sprechen. Also der Kamada-Abschluss ist schon im Bereich des Haltbaren, würde ich sagen.
Der Kamada-Abschluss, also er ist super, der Abschluss, ne, aus der Distanz, Tempo zieht rein, aufs kurze Eck, flach, trocken, ist gut, aber du hast vollkommen recht, dass den Torwart halten kann. Und generell Fabian Bredlo gestern fand ich, also Kevin Trapp war der bessere Torhüter und der sah gestern auch nicht immer 100% aus. Das würde ich zumindest
sagen. Kamada ist ja auch anscheinend da explizit so angehalten worden. Ne? Also hat ja Glasner nach dem Spiel erzählt, dass sie ihm nochmal alle Tore von ihm gezeigt haben und ihm gezeigt haben, dass er seine Tore vor allem aus so dem Entfernungsbereich 14 bis 18 Metern macht. Mhm. Und er quasi aktiv dazu angehalten worden ist, nochmal aus eben so 16er Kante ungefähr die Abschlüsse zu nehmen. Also
er hat ein sehr interessantes Insta-Posting gestern Abend abgesetzt, wo du ganz klar davon ausgehen kannst, dass er es selbst geschrieben hat. Ich guck mal, ob ich es auf die Schnelle finde oder ob das schon gelöscht hat. Denn die Kritik der letzten Wochen ist an Daichi Kamada definitiv auch nicht ganz vorbeigegangen. Ich guck mal, ob es inzwischen Also ich lese jetzt auf Englisch vor, wie es da steht.
Yeah.
The journalists say I'm not here, but I am sure I give everything for Eintracht Frankfurt for the rest of the season. Let's make a new another history. Muss man über die Grammatikfehler ein bisschen hinwegsehen. Sieht, zeigt aber deutlich, das hat schon an ihm genagt. Das ist nicht so, wie es ja manchmal wirkt, dass er so, jo, ich bin hier, komme ich heute, ich komme ich morgen, ist mir eigentlich alles egal, was hier passiert. Dass das nicht so ist, war ja vollkommen klar. Es wirkte nur manchmal so bei Daichi Kamada.
Ja, und das, er ist halt auch so ein Spieler, der, sag ich mal, nicht über seine Körpersprache kommt. aber von denen gibt es immer wieder welche. Also Mohamed Salah ist so ein Spieler, Mesut Özil war so ein Spieler, der damit ganz Deutschland irgendwie gespalten hat. Und das Problem ist, dass diesen Spielern, wenn es dann nicht läuft, dann, dass der Vorwurf relativ schnell nahe ist, dass sie es nicht wollen würden, nicht mehr investiert sind. Und
bei Kamada war es ja noch mehr. Kamada hat halt vor 2 Jahren gesagt, er ist jetzt bereit für einen großen Verein. Und er hat einfach so ein paar Sachen in der Vergangenheit gesagt, wo man sich immer wieder ein bisschen dran stoßen konnte. Und
verstehe ich auch.
Da ist der Lachs so ein bisschen ab. Und also klar ist halt, Daichi Kamada, so, der hat halt im Stadion, der hat halt keinen Rücken mehr gehabt seit ein paar Monaten schon jetzt. Und es gibt auch keinen richtigen Weg mehr zurück. Aber wenn er dann weg ist, vielleicht gewinnt man den Pokal, wird natürlich ganz klar sein, dass es ein Spieler ist, der bei der Eintracht einer der wichtigsten war, in einer der erfolgreichsten Äras, die man so hatte.
Dann macht die Eintracht noch ein drittes Tor. Man muss dazu sagen, Dinge, die auch noch relevant sind. Mavropanos muss nach einer halben Stunde runter. Und das meine ich gar nicht, also das geht für mich nicht darum, dass dann Zagadou zum Problem wird, wobei er auch Glück hat, dass er nicht einen Elfmeter gegen sich gepfiffen kriegt, denn die Aktion gegen Kolumuani, finde ich, war schon im Grenzbereich. Also das ist eine Szene, wo ich sage, den kann man zumindest geben.
In der ersten Halbzeit gegen Kolumuani.
Zagadou gegen Kolumuani, den kann man geben.
Ich glaube halt, dass Kolo den Ball nicht mehr unter Kontrolle hatte, als es den Kontakt gibt.
Das kann sein, dass es ihn auch rettet letztendlich, aber da sah er zumindest auch wieder so aus wie jemand, der kurz davor ist, einen Elfmeter zu verursachen.
Ja, das sah aber auf jeden Fall.
Für mich ist einfach das Hauptproblem, dass Mavropanos raus muss, weil Mavropanos war auch in diesem Viereraufbau immer rechts rausgerückt und er hat halt diese Wucht, diesen Offensivdrang, die halt auch eine Waffe sein kann. Und da ist den Schuckern einfach auch ein Mittel weggebrochen.
Er war auch richtig giftig und feurig in dem Spiel gestern. Der hatte extrem Bock, ist immer wieder vorne aufgetaucht und nicht nur er, ich meine, die Stuttgarter haben dreimal gestern verletzungsbedingt gewechselt, ne? Waldemar Anton, wissen wir alle, der musste wohl, hat einen Toilettennotfall. Aber auch die Thiago Tomás, der Wechsel, Koulibaly, war auch, weil Tomás angeschlagen war. Also durchaus auch ein bisschen Verletzungspech da für den VfB Stuttgart. Und die Eintracht macht dann das 3:0 per Elfmeter nach diesem Konter, der natürlich bei mir Erinnerungen geweckt hat an ein gewisses Finale vor fünf Jahren.
Muss ich halt sagen, eine Viertelstunde vor Schluss war ja, glaube ich, zur 74.
So hoch aufgerückt, ne?
Komplett ohne.
Bei 2-1.
Bei 2-1, komplett ohne Absicherung reinzugehen, ist halt fahrlässig.
Ja.
Und es ist auch, also.
Ich hab
Koulibaly muss, glaube ich, auch das kapieren und darf den Ball dann nicht so All-or-Nothing-mäßig Richtung 16er bringen.
Der prallt ja einfach nur ab und ist dann direkt auf der Reise in die andere
Richtung. Genau.
Also mehr und ist es ja nicht.
Das darf einfach nicht sein, dass du beim Stand von 2-1, dir fehlt nur ein Tor, du hast noch eine Viertelstunde Zeit, dass du so aufmachst, in so ein Risiko gehst. Damit bestrafst du dich letztendlich selber und es passiert dann auch. Es ist ein Foul von Bredlo an Kolomoani, der Kontakt ist ganz klar da. Und der bleibt dann auch beim Elfmeter cool und geht auf 3-1. Aber der VfB, der dann sogar noch in Unterzahl gerät. Wobei er trifft noch zum 2:3, bevor sie in Unterzahl geraten. Ja. Das ist dann Enzo Mio, der nach Ablage von Girassi einen abgefälschten Schuss macht, der dann eben für Kevin Trapp auch entsprechend unhaltbar ist.
Wir haben über Enzo Mio schon viel Gutes gesagt in den letzten Wochen, machen wir an dieser Stelle nicht. Nur, da ist er schon wieder. There is that man again.
Ja.
Und du sagst es, dann kommt in der 85. die gelb-rote Karte für Borna Sosa. Die erste, glaube ich, für Ball wegschlagen oder sowas ähnliches bekommen. Also arg dumm, die erste gelbe Karte. Ärgerlich.
In Summe sehr ärgerlich.
Und trotzdem ist es natürlich in dem Augenblick für die nächsten 5 Minuten, wo du Powerplay den Strafraum belagern wirst. Klar, die Flanken fehlen dir. Die Unterzahl an sich könnte nicht weniger dramatisch sein als in diesen 5 Minuten. Wenn es dann aber in die Verlängerung ginge, dann würde es natürlich wieder richtig wehtun.
Genau, und diese Verlängerung ist ja dann tatsächlich auch fast zustande gekommen. Und das war dann auch die Szene des Spiels. Denn es kommt dann nochmal in der Nachspielzeit, tief in der Nachspielzeit, kommt nochmal eine Flanke rein von rechts. Und die geht an den Oberarm von Buta. Das ist Buta, glaube ich, ne?
Ja, ist es. Genau, die Flanke kommt von rechts, geht an den Arm von Buta. Davor allerdings, und das ist das auch, was der Schiedsrichter danach, hat sich ja inzwischen dazu geäußert, sie auch erklärt, er sieht, dass der Ball 10, 15 Zentimeter vorher abgefälscht wird von Girassi.
Ich muss halt echt sagen, ich sehe es nicht.
Ich sehe es schon.
Also ich kann nicht erkennen, dass der Ball überhaupt Girassi streift und wenn.
Gibt nur eine Einstellung, wo man es sehen kann, finde ich. Ja.
Vielleicht habe ich die nicht auf dem Schirm, aber ich hatte das irgendwie kaum zu sehen, muss ich sagen. Für mich ist das Entscheidende, das hat ja auch Daniel Schlager erklärt, dass Buta in dem Moment nichts macht, was unnatürlich ist, weil er ist in einer.
Der Kopf ist nach da gedreht.
Und er ist halt in einer Zweikampfhaltung und beim Zweikampf ist es normal, wenn du zum Beispiel einen Spieler verteidigst, also jemand, der selber Fußball gespielt hat, weiß das auch, dass du einen Arm draußen hast, um Kontakt zu halten.
Jemand hat auf Twitter gestern geschrieben, unter einem Eintracht-Post geschrieben, die Arme sind nicht gerade runter, die haben da nichts zu suchen. So im Sinne von, so wird nicht Fußball gespielt, ist ein klarer Elfmeter. Hab ich mir gedacht, also
jeder,
Holger,
der schon mal,
du hast eindeutig noch niemals auf dem Rasen gestanden.
Jeder, der schon mal eine Flanke verteidigt hat, du hast immer den Arm draußen.
Und gerade Buta, du siehst ja in der Situation, er orientiert sich im Raum, das heißt, er guckt sich gerade um.
Ja.
Natürlich hältst du deinen Gegenspieler, damit du weißt, wo dein Mann ist, während du gerade guckst, was hier passiert um dich.
Und es ist von Girassi so unverschämt clever, dass er, wo der Ball kommt, einfach den Körper wegzieht, weil er auch vielleicht den Arm spürt im Rücken und einfach aufmacht. Das ist super clever und ich würde Folgendes sagen. Ich glaube, wenn er ihn sofort pfeift und ihn gibt, dann überstimmt er ihn vielleicht auch nicht mehr.
Das glaube ich vielleicht
und
auch.
Das ist, kann, also es ist irgendwo im Bereich des Kann-Elfmeters, aber so wie es passiert ist, dass der Hauptschiedsrichter sich die Szene selber anschaut und so wie Daniel Schlager es nach dem Spiel auch erklärt hat, kann ich mit der Entscheidung leben.
Ich finde, es war wirklich für weiterhin komplett Anti-Videobeweis, aber für den Videobeweis war das für mich fast ein Best-Case-Szenario.
Ja.
Denn ich bin, also, und ich habe hier die Brille auf, darüber müssen wir nicht reden, aber für mich wäre es arg wild gewesen, auf anhand dieser Bilder dann zu sagen, wir revidieren diese Entscheidung, es war eine klare Fehlentscheidung, die nehmen wir zurück und schicken dieses Spiel darüber in die Verlängerung, hätte ich auch verrückt gefunden, muss ich ehrlich sagen.
Und ich habe es mir sehnlichst gewünscht. Ich saß zu Hause und habe gehofft und gebetet, gib mir diese Verlängerung. Ich habe richtig Bock drauf, weil dieses Spiel war so gut, das war so ein intensives Hin und Her.
Das hat richtig Bock gemacht.
Richtig gewünscht, dass dann Stuttgart mit Mann und Maus mit 10 Mann nochmal 30 Minuten verteidigt, um vielleicht ins Elfmeterschießen zu kommen.
Ja.
Gab's dann nicht. Am Ende gewinnt Frankfurt das mit 3-2. In einem, also, ich würde Folgendes sagen. Erste Halbzeit VfB bessere Mannschaft, zweite Halbzeit hat die Eintracht sich dann auch einiges erarbeitet. Und am Ende ist es dann eine Mischung aus Matchglück und Qualität, die sich dann durchsetzt.
Würde ich auch sagen. Und vielleicht ist es das Glück, was der Eintracht in den letzten Wochen in der Liga so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass man sich hier durchsetzt. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Du musst dir überlegen, seit 20. Februar oder so, seit dem Bremen-Sieg, hat die Eintracht halt 2 gute Halbzeiten gefühlt gespielt. Ich weiß, müsst mir nicht schreiben, ich weiß, dass es ein paar mehr waren, aber erste Halbzeit gegen Union, zweite Halbzeit gegen den VfB Stuttgart, beide DFB-Pokal. Also, das ist schon irgendwie Wahnsinn. Und ja, was man sich halt jetzt überlegen muss ist, hast du den Tweet von Axel Hellmann, habe ich dir den geschickt, hast du ihn gesehen?
Mit Tickets zu Berlin?
Wir kaufen alle Tickets, die, ja. Ey, Alter, also, keine Ahnung, wie viele Leipziger kommen da? Wie viele Tickets kann die Eintracht bekommen? Das könnte absolut wild werden, was da passiert am 3. Juni.
Ich sag nur, bei Gott.
Ich hoffe, dass da 50.000 Frankfurt-Fans sind.
Ne? Mir ist egal, wie viele es sind. Mir ist vollkommen egal, wie viele es sind. Ich sag nur, bei Gott, es muss jetzt verhindert werden. Es darf nicht zum zweiten Mal passieren. Nee. Also,
vor allem, dann hat der DFB-Pokal ganz offiziell bei mir den Status als Lieblingswettbewerb verloren.
Und
das will ich auch nicht.
Ich dachte vor allem, also das Positive, was ich aus dem Leipziger Pokalsieg letztes Jahr mitgenommen habe, war, dann ist das Pflaster zumindest ab.
Ja,
das ist einmal passiert, dann ist es egal.
Ja.
Aber jetzt, wo es wieder kurz davor ist, merke ich, dass es mich genauso nerven und ärgern würde wie beim ersten Mal auch schon.
Stellt sich raus, es ist doch nicht Pflaster abreißen, sondern es ist eine Schusswunde abbekommen.
Ja.
Und die will man auch ein Jahr später dann gar nicht wieder haben eigentlich. Bin ich komplett dabei. Es ist halt, ich meine, ne, mir hat gestern ein Kumpel geschrieben, oder ein Kumpel, ein Bekannter, der auch Eintracht-Fan ist, hat geschrieben.
Meinst du, wenn der das hört und hört, dass er live von Kumpel auf Bekannter runterreduziert worden ist, dass er sich angegriffen fühlt?
Wir haben uns real life nur im Stadion 2-mal gesehen.
Okay.
Also ich glaube, das ist wirklich absolut in Ordnung. Und er hat aber nur geschrieben, wir haben keine Chance gegen Leipzig und deshalb gehen wir alle hin. Und das ist ja immer so das Motto von der Eintracht.
Ich wollte gerade auch ein bisschen over the top, also keine Chance.
Nein, aber so muss man es angehen. Man muss angehen sagen, wir haben keine Chance, deswegen müssen wir mit 60.000 Mann ins Stadion gehen und dann machen wir da wirklich die schwarz-rot-weiße Hölle für RB Leipzig über 90 Minuten. Und ja, Alter, keine Ahnung. Also wenn man das Pokalfinale gegen Leipzig verliert, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann bin ich, mit Abpfiff bin ich raus aus allen Dingen. Gehe ich erstmal in Urlaub für 2 Wochen. Keine Ahnung, ätzend. Aber Wahnsinn, GG an den VfB Stuttgart, wirklich. Wir haben schon gesagt, mit ein bisschen mehr Glück landet man da auch im Finale. Aber ich bin mir ganz sicher, so steigt der VfB nicht ab.
Gehe ich mit. Und dann ziehen wir weiter.
Yes.
Wo gehen wir hin? Weiter. Noch 2 Themen auf der Uhr für heute. Kurz mal, sei mal angemerkt, es gab ja jetzt gestern die sich intensivierenden Gerüchte, dass es mittlerweile sehr konkret sein sollte zwischen Real Madrid und Jude Bellingham.
Yes.
Wir gratulieren schon mal pro forma Real Madrid, aber das ist ein Thema, was wir uns vielleicht dann für dann aufheben, wenn es dann auch tatsächlich passiert ist.
Wir gratulieren auch Jude Bellingham, finde ich.
Ja.
Also ich zumindest. Weil
von den Möglichkeiten, was Wechsel anging, ist es die, wo ich ihm am meisten gönne.
Ja, finde ich auch. Und wir gratulieren auch James Milner, der sich gerade mit Brighton geeinigt haben soll.
Auch schön, ja.
Mit 38.
Weil hätte ich das schlimm gefunden, wenn Jude Bellingham jetzt bei City gelandet wäre.
Natürlich, das wäre wirklich zum Abgewöhnen.
Und auch da bei City hätte wieder gegriffen, that's the kind of greed they're talking about in the Bible.
Ja, 100%. Ja. Also, das weiß er aber auch ganz genau. Das weiß er ganz genau. Der verkauft sich ja auf eine Art und Weise, auch beim BVB, hat sich bei Birmingham auf eine Art und Weise, was heißt verkauft? Wahrscheinlich ist er einfach so. Und dann passt Real da deutlich besser rein. Übrigens Gratulation an Erling Haaland auch, kann man auch mal sagen an der Stelle, der den One-Season-Scoring-Record in der Premier League
hat. Was muss das für eine Gemüseliga sein, in der ein Spieler seine erste Saison spielt und sofort
Mit 22
und sofort den All-Time-Scoring-Record im ersten Jahr pulverisiert.
Und diese Gemüseliga behauptet von sich selbst, nicht nur die beste Liga der Welt zu sein, sondern auf dem eigenen Peak of their Powers, also quasi die beste Liga aller Zeiten zu sein.
Weißt du, was ich mir wünsche primär?
Dass er 40 macht.
Das auch, aber Arsenal kehrt ja in die Champions League zurück.
Ja.
Was ich mir wünschen würde, ist eine Bayern gegen Arsenal wieder in der Gruppenphase oder wo auch immer, in der Champions League Neuauflage und dann wieder, wie es gute alte Tradition ist, clap, clap, 4-0, 5-1, was auch immer, ja, richtig abrasiert. Das wäre das schönste Geschenk, was er in der kommenden Saison machen könnte, wenn eine Neuauflage Arsenal, Bayern, und es würde wieder richtig Claps regnen.
Ja, wäre schön, aber dafür müssen die Bayern auch erstmal sich wieder Stärke und Mut antrinken.
Genau, ich. Please Stärke FC Bayern.
Ja, wirklich. Können wir nicht noch was für die Bayern tun?
Real Madrid ist ein gutes Stichwort, denn wir reden über einen Mann, der mal dort gespielt hat und vielleicht wieder bald dort arbeiten könnte. Das ist das große Fragezeichen, denn es ist wenig überraschend, dass jetzt die ersten Wechselgerüchte auftauchen rund um Xabi Alonso, der noch kein Jahr Trainer von Bayer Leverkusen ist und jetzt schon für eines der größten Trainerämter im Weltfußball gehandelt wird.
Ja, so ist es. Xabi Alonso ist natürlich eine spanische Fußball-Ikone, eine Real Madrid-Legende. Und das alleine, wir reden gleich darüber, wie das funktionieren könnte, wo das herkommt, aber das alleine macht ihn natürlich schon sehr, sehr attraktiv, ne? Denn jeder Verein hätte, glaube ich, gerne einen ehemaligen Spieler, der sich sehr verdient gemacht hat um den Verein und der jetzt ein guter Trainer ist, an der eigenen Seitenlinie stehen. Das ist, Zim, wenn du mich fragst, fast der Idealfall. Und ich glaube, Real Madrid sieht halt gerade so ein Fenster mit Carlo Ancelotti, wo ja ganz eindeutig er damit offen kokettiert, dass er vielleicht eine andere Herausforderung in seinem Leben haben möchte. Und da ist es für mich nur logisch zumindest, dass man sich über den Namen Xabi Alonso unterhält.
100%, weil er ist genau das, was du gesagt hast. Er ist eine Real-Ikone und Real Madrid hat gerade zwei Vereinslegenden, die gleichzeitig so als Trainerzögling in Frage kommen. Raúl ist einer davon und der andere ist Xabi Alonso. Das Ding ist halt, im Gegensatz zu Raúl hat jetzt Xabi Alonso schon Erfahrung auf allerhöchstem Level. Er hat bei Leverkusen den Nachweis erbracht, eine Mannschaft innerhalb einer Saison mit wenig Vorbereitungszeit signifikant besser machen zu können. Er steht mit ihm in einem europäischen Halbfinale, also hat wirklich echt gute Punkte für sich gesammelt.
Ja, stell dir mal vor, die gewinnen einfach direkt in seiner ersten ernstzunehmenden Top-Liga-Saison einen europäischen Titel.
Dafür muss man erstmal Mourinho aus dem Weg räumen, das wird schon schwierig genug, glaube ich, aber ich freue mich drauf zumindest. Aber was man auch sagen muss, Xabi Alonso hat ja auch bei Leverkusen Spieler signifikant besser gemacht. Wenn man sich anschaut, wie ein Adli spielt, wie sich ein Palacios im Mittelfeld entwickelt hat, also Adam Loschek hat angefangen, seine Form zu finden. Wenn man sich vorstellt, Jude Bellingham zu Real Madrid, die haben dann noch einen Camavinga, die haben einen Tchouaméni, die haben vor allem Mittelfeldspieler. Ja. So viele Juwelen im Mittelfeld, die davon profitieren würden, mit einem Trainer zu arbeiten, der ihnen auch aus einer eigenen Erfahrung heraus für die Position so viel mitgeben könnte. Auch weil Xabi Alonso die Position ja auch selber in verschiedensten Rollen gespielt und interpretiert hat. Von einem Box-to-Box-Motor bei Liverpool, in Phasen zumindest, zu dieser zurückgezogenen Bayern-Rolle, wo er so dieser Felsenmotor und Regisseur gewesen ist. Also einfach jemand, der viel weitergeben kann. Und du hast Carlo Ancelotti angesprochen. Also erstens könnte er selber was Neues suchen. Aber man muss ja auch festhalten, sie haben wieder die Chance, der Champions League zu gewinnen. Stehen im Halbfinale, stehen auch im Finale der Copa del Rey. Aber in der Liga ist Real jetzt auf Platz 3 zurückgefallen.
Ja.
Also die La-Liga-Saison ist relativ enttäuschend.
Definitiv. Und ich frage mich bei Real immer so ein bisschen, wie sehr sie auf die Liga aktuell gucken, solange sie in der Champions League in Reichweite sind.
Das ist egal, ne?
Aber trotzdem ist es natürlich das Kerngeschäft. Und übrigens, es sieht ja sogar so aus, als würde Xabi Alonso Cosenou jetzt gerade komplett auf Spur bringen.
Hinkriegen,
und so.
Ja.
Also da sind schon auch ein paar Nutcases dabei, von denen man dachte, vielleicht wird das auch einfach nichts mehr. Jonathan Tah steht mit einem Fuß in der Premier League jetzt plötzlich. Und nachdem wir gesagt haben, der soll mal raus, der soll mal zweite Liga spielen.
Okay, das haben wir nicht gesagt.
Nein, natürlich nicht. Also die Entwicklung ist schon klar. Die Frage ist halt nur für mich, hätte jemand vor zehn Jahren, hätte man da gesagt, oh, der Trainer, egal ob der vom Verein kommt, egal was er bedeutet, der eine gute Saison gespielt hat, ist jetzt ein Kandidat für wahrscheinlich das prestigeträchtigste Traineramt im Fußball. Oder ist Xabi Alonso einfach eine komplette Ausnahmesituation mit dem, was er ist?
Ich glaube, die Ausnahme, die er ist, ist dieselbe Ausnahme, die Zinedine Zidane war, so ein bisschen.
Ja,
denn bei einem normalen Trainer.
Und auch vielleicht Andrea Pirlo, der bei Juve mal das Vertrauen bekommt.
Ähnliches auch bei Pirlo, gilt 100% auch. Weil bei einem normalen Trainer, normalen Anführungszeichen, also ein Trainer, der nicht als Spieler signifikant auffällig war und sich über den Trainerweg nach oben arbeitet, würde man alleine aufgrund der Tatsache, dass Real Madrid vielleicht auch nach PSG, vom Man-Management her, mit die anspruchsvollste, schwierigste Aufgabe ist, die du haben kannst. Einfach von deiner Autorität her, von deiner Ausstrahlung in der Lage zu sein, diese Kabine, also einfach im Griff zu haben und dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft, die einfach aus den besten Spielern der Welt besteht, dass die dich auch ausreichend respektieren. Das ist, glaube ich, enorm schwierig. Aber sowohl Alonso als auch wie Zidane, die hatten und haben halt beide diesen X-Faktor aufgrund ihrer Spielerkarriere, dass sie diese Autorität, diesen natürlichen Respekt sich nicht über ihr Trainer sein erarbeiten müssen, der ist einfach schon da aufgrund der Spieler, die sie waren, glaube ich.
Das hätte ich mal, wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit sehen, dass Xabi Alonso, wenn er zu Real Madrid gehen würde,
ja,
floppt?
Boah, das finde ich ganz schwer zu beziffern.
Ja, man muss ja auch darüber reden, was ein Flop wäre. Ich kann dir sagen, was ich denken würde. Unter 20%. Ich glaube, das ist trotz seiner wenigen Erfahrung. Ich habe bei Xabi Alonso das Gefühl, wir sehen da gerade jemanden, der...
Greatness in the making.
Ja, ja. Und er, weil das Ding ist, Xabi Alonso, der macht's nicht unter Greatness. Seine ganze Karriere schon nicht. Alles, was Xabi Alonso macht, ist great. Seine Fußballkarriere ist borderline unvergleichlich, bewegt sich in, wenn man nur darauf guckt, was er in dieser Karriere gemacht hat, ist es für mich Top 10 Karrieren, zumindest mal auf seiner Position.
Guck mich an, ich bin ein Mann jetzt, bei dem jetzt auf einmal alles Gold wird, was er anfasst.
So ist es. Alles, was er macht. Ich habe gestern ist
du bist mein Sohn.
Sein ich Abschiedspost. Liebe dich. Hast du den gesehen?
Nee.
Damals? Der ist mir letztens wieder reingespült worden.
Dieses Schwarz-Weiß-Foto, wo er so weggeht, das ist so iconic.
Wo einfach nur drunter steht, wie war das? Been there, done that,
ja.
Thanks for the ride.
Ja, wie sowas, ja.
Done it, loved it, ja. Thanks for everything. Junge,
iconic.
Er macht's nicht unter Greatness.
Iconic, mehr Iconic kannst du fast nicht abtreten.
Finde ich auch.
Ich würde Folgendes sagen, ich kann es schwer beziffern, aber ich könnte dir jetzt keine Liste von 5 Gründen geben, warum es scheitern sollte. Ja. Weil die sehe ich persönlich auch
nicht.
Man
würde über Erfahrung reden, man würde in Frage stellen, ob er das Management hat von Stars, das, was wir gerade schon so ein bisschen gesagt haben.
Aber da finde ich halt, dass Alonso eine Ausnahme ist, wie sie dann.
Natürlich.
Trotzdem gehe ich komplett mit, dass du recht hast mit dem, was du angerissen hast. Dass es schon auffällig ist, dass wenn ein Trainer früh andeutet, dass er für ganz, ganz Großes geeignet sein könnte, dass die Vereine, die großen Vereine vor allem mittlerweile schneller dran sind und das so ein bisschen analog zu Spielern, dass du eher bereit bist, einmal Big Money zu zahlen für einen 18- und 19-Jährigen mit einem Risiko, als zu sagen, wir kriegen ihn vielleicht nicht und kriegen ihn später nie wieder. Und dasselbe geht bei Trainern so ein bisschen auch. Wenn man sich überlegt, Thomas Tuchel war 5 Jahre lang Trainer von Mainz 05.
Ja.
Wenn ein Trainer wie Thomas Tuchel das heute nochmal anfangen würde, er würde niemals 5 Jahre Mainz-Trainer sein, weil lange vorher schon irgendjemand gekommen wäre, der gesagt hat, das da gucken wir uns nicht länger an, hier, du kommst
komm mal ran. Der startet in die Bundesliga mit dem Startrekord und kommt dahin als U19-Meistertrainer mit Mainz 05. Du hast vollkommen recht, der wäre nach einer Saison wahrscheinlich einfach weg. Hältst du es denn für realistisch? Das ist jetzt wirklich komplett im Nebel gestochere. Ich kann es mir auch vorstellen und ich sage auch, wenn Xabi Alonso den Anruf bekommt von Real Madrid, dann sagt der Leverkusen, ihr seid echt nett. Ihr seid richtig nett. So richtig nett finde ich euch. Aber ich muss los.
Also, vor allem, weil er sich ja die Frage stellen muss, wie oft geht die Tür in seiner Trainerkarriere so auf? Weil du musst ja sowohl potenziell selber verfügbar sein, als auch gut genug sein und der Platz bei Real muss frei werden. Dass die Sterne so stehen, das weißt du einfach nicht, wie oft das in deinem Leben passiert. Und deswegen, wenn Ancelotti geht und wenn Real sagt, Alonso, du bist unser Mann, dann könnte ich es ihm absolut nicht verübeln, wenn er Leverkusen sagt, es tut mir herzlich leid, aber ich muss das einfach machen.
Nee, und vor allem der Gedanke, dass er da hingeht, der wird was im Sommer, der hat ja Geburtstag an meinem Geburtstag oder am Tag davor oder danach oder sowas. Das heißt, er wird irgendwann jetzt 42 Ende des Jahres.
Ja.
Also der natürlich wird er im Kopf mal sich überlegen, ich kann da 8 Jahre die beste Mannschaft der Welt trainieren und bin einfach 50. Nachdem ich diese unglaubliche Karriere hingelegt habe. Also das Gesamtbild würde einfach sich weiter zusammenfügen mit Xabi Alonso.
Nachdem ich das gesagt habe, also erstmal muss man sagen, es ist ja auch die Rede davon, dass eine Ablöse fließen würde oder müsste eine Ablöse fließen. Ich glaube, Real wäre dann auch bereit, sie zu zahlen. Mit die Sicherheit. Frage ist, wie hoch fällt so eine aus? Ne?
Also er hat ja nur bis 24 Vertrag.
Genau,
ne?
Das drückt das Ganze so ein bisschen. 10 Millionen?
7,5 hätte ich gesagt.
Ja, irgendwie sowas, Korridor 7 bis 10 vielleicht, halte ich für eine realistische Dimension. Nachdem ich das gesagt habe, ich fände es unheimlich schade. Ich fände es unheimlich schade.
Für Leverkusen.
Für Leverkusen, für die Bundesliga auch.
Ja.
Und auch für mich selber. Weil mir macht es unheimlich Spaß, diese Mannschaft zu sehen. Und ich fände es super interessant, eine volle Saison Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen zu sehen in der Bundesliga und zu sehen, wohin er diese Mannschaft führen kann.
Ja.
Ich traue mich jetzt nicht, schon wieder das M-Wort in den Mund zu nehmen.
Krüger hat es ja schon gemacht.
Hat schon gemacht. Leverkusen Meisterkandidat.
Das heißt, einer von uns drei hat jetzt die letzten 3 Saisons oder inklusive der nächsten sind es dann 3 Saisons, Leverkusen, jeweils immer einer von uns zu Meisterkandidaten geredet.
Genau, das ist einfach ein Traditionsfehler, irgendeiner muss den immer machen, aber ich hätte unheimlich Lust drauf und ich fände es deswegen sehr, sehr schade, wenn dieses super spannende Projekt und das ist einer der charismatischsten, coolsten Trainer der Bundesliga, unbestritten, wenn das jetzt schon nach nicht mal einer ganzen Saison beendet sein sollte.
Er ist der coolste Trainer der Bundesliga.
Ja, genau.
Nee, ja. Also ist so, der ist sehr cool.
Ist er, ist er. Ja, da muss man einfach ehrlich sein. Ja. Es gibt keinen, der cooler ist, es gibt keinen, der eine auf natürlichere Art und Weise krassere Ausstrahlung hat. Das ist einfach Xabi Alonso.
Gehen wir zu einem, der auf natürliche Art und Weise wenig Ausstrahlung hat, aber der wahrscheinlich beste Fußballer aller Zeiten ist, oder?
Wie meinst du?
Lionel Messi.
Ach so, ja klar. Genau, Lionel Messi ist das letzte Thema für die heutige Folge, bevor wir dann noch tippen natürlich hinten raus.
So ist es.
Und zwar ist Messi Thema, weil er jetzt, also es hat PSG nicht offiziell bestätigt, werden sie auch nicht tun, aber wenn man mit übereinstimmenden Medienberichten von verschiedenen relativ verlässlichen französischen Quellen glauben möchte, ist Lionel Messi für 2 Wochen vom Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert worden, inklusive Aussetzung seines Gehalts. Und der Grund dafür ist, dass er ein Straftraining, das für Montag angesetzt war, nach einer Niederlage am Wochenende gegen Lorient, hat ausfallen lassen, unabgesprochen, weil er Verpflichtungen hatte als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien.
Von Saudi-Arabien, während er beim Katar-Club spielt. Naja.
Das ist ja auch, das ist ja auch eigentlich, also die Brisanz darin, dass Lionel Messi eines der Gesichter für Saudi-Arabien gerade ist, auch in Vorbereitung für ein mögliches WM-Bid 2030. Und bei dem Club spielt, weil also Katar und Saudi-Arabien ist ja eine absolut riesengroße geopolitische Rivalität, geht da um Vorherrschaft.
Also ist jetzt aktuell so gut wie seit Jahrzehnten, glaube ich, nicht wahr, wenn mich nicht alles täuscht, aber historisch auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal so, einer der Gründe, warum Katar diese WM wollte, ist Saudi-Arabien. Ja, man, ne, weil man verstand sich nicht so gut.
Und einer der Gründe, warum Saudi-Arabien jetzt die 2030er haben will, ist, weil Katar die in 2022 hatte. Das ist,
das ist schön. Es ist ein weiterer Weitpiss-Wettbewerb. Jetzt ist es so. Er ist suspendiert und das Ganze kommt natürlich eh schon einher mit den nicht abreißenden Gerüchten in den letzten Wochen um eine Rückkehr zum FC Barcelona. Und die wird tatsächlich immer konkreter. Heute gibt's von der Sport, der spanischen Zeitung, eine Meldung, dass man schon einen Vertragsentwurf, einen sehr konkreten für Messi im Sinn hat. Gehaltsmäßig würde er sich irgendwo im Bereich Robert Lewandowski einfädeln. Und es gibt die Gerüchte, dass Al-Nassr und Miami saftige Angebote hinterlegt haben sollen. Und nicht nur das bei PSG, nur damit wir das Thema auch noch aufgegriffen haben. PSG will wohl auch sehr, sehr gerne Neymar loswerden.
Ja?
Von heute die Meldung, ja. Da waren ja gestern die Ultras vorm Haus von Neymar, haben sich da versammelt.
Ja.
Und ja, PSG will wohl sehr gerne den 44 Millionen jährlich dotierten Vertrag loswerden. Und
der noch wie lange läuft?
Noch 2 Jahre, glaube ich.
Ja. Mach ein Brazzo.
Und kokettiert so ein bisschen damit bei PSG, nach zumindest jetzt Gerüchten, die ich heute gelesen habe. Man will, glaube ich, so ein bisschen eine Frischzellenkur haben mit französischen Spielern, die wissen, was dieser Verein bedeutet. Also ich habe die Namen Diaby,
Kolomoani,
Hernandez, Kolomoani, genau diese Namen habe ich gelesen. Jetzt aber mal zurück zu Messi. Das ist ihm so scheißegal, glaube ich. Das ist ihm so, es juckt ihn so kein bisschen.
Juckt ihn gar nicht. Und man kann auch, also diese Suspendierung ist jetzt, glaube ich, auch sowas wie ein offener Bruch. Das ist das finale Signal, dass es nicht weitergehen wird. Denn was man gehört hat, zumindest vereinsseitig hätte man gerne zumindest für ein weiteres Jahr noch verlängert mit ihm gearbeitet. Aber Messi soll wohl nicht überzeugt gewesen sein von der sportlichen Perspektive, die PSG ihm da aufgezeigt hat.
Ist mit, was ihr so macht.
Das ist mit, was ihr macht.
Ja.
By the way, muss ich kurz mal andeuten, ist ja mittlerweile auch schon ein alter Diskurs, aber dieser ganze Mit-Diskurs ist auch einer der bescheuertsten Dinge, die ich in meinem Leben mitbekommen habe.
Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass man sagt, etwas ist mit, aber ich wusste nicht, ob es darüber einen Diskurs
gibt. Ja, der Mit-Diskurs ist, wo dann Leute plötzlich angefangen haben, darüber zu diskutieren, welche Person optisch, ob die mit ist oder nicht.
Oh,
geht mal vor die Tür. Geht wirklich mal raus.
Das ist doch schon wieder.
Geht mal ein bisschen frische Luft einatmen, aber ist auch jetzt kein Thema für jetzt.
Ja.
PSG ist mit auf jeden Fall. Darauf können wir uns einigen.
Ja.
Und es ist ja mittlerweile auch so, Messi wird ja ausgebuht. Also die PSG-Ultras buhen Messi ja aktiv aus.
Ja.
Also die haben, der ist ja null geliebter. Gar nicht.
Inzwischen vor allem nicht mehr. Man muss auch mal sagen, ich kann verstehen, wo es herkommt, wenn du Messi phasenweise zuguckst. Versteht mich mal nicht falsch. Guckt euch Lionel Messi Statistik an, guckt euch an, was er diese Saison gemacht hat. Er hat wieder eine wirklich überragende Saison gespielt.
Also er steht jetzt in der Ligue 1,
wenn
man beide Saisons nimmt, bei 50 Scorerpunkten in 54 Spielen.
Hat er nicht diese Saison wettbewerbsübergreifend 15 Tore, 15 Assists oder sowas?
Nicht übergreifend, in der Liga.
In der Liga!
In der Ligue 1, 15 Tore, 15 Vorlagen in 28 Spielen.
So.
Das ist halt kompletter Wahnsinn.
Genau.
Das ist kompletter Wahnsinn.
Und der Mann ist ganz, eindeutig nicht mehr auf dem Peak of his Powers.
Der also kam als 34-Jähriger zu PSG. Das ist dafür, vom Output her ist es in Ordnung, aber er war halt auch einer von den Leuten, die sehr, sehr blass waren in der Champions League.
Ja.
Da hat man wenig von ihm gesehen und das ist nun mal das, was zählt bei Paris, das, was die Fans sich wünschen. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum Lionel Messi ausgebuht wird und warum sich so viel Frust auf ihn als Person projiziert, ist, weil er sinnbildlich für etwas steht, was bei PSG, glaube ich, mittlerweile die Fans merken und was auch die Vereinleute merken. Das ist jemand, der ist in keinster Art und Weise nennenswert emotional mit diesem Club verbunden.
Hired gun.
Ja.
Ist einfach ein Auftragskiller. Ist ein Söldner, der dazugekommen ist. Genau wie komplett fast alle anderen, die nicht aus dem Jugendbereich von den Parisern durchbrechen. Und du sagst es. Und das wird auch weiterhin, solange du einfach nur Teile immer wieder einkaufst und solange du quasi das Auto immer wieder nur du kaufst die ganze Zeit Tuning-Teile, du kaufst dazu, aber du guckst nicht, was passt zusammen und du machst keine Feintuning. Man kann ja, glaube ich, auch so am Computer tunen.
Ja.
Machst das alles nicht. Junge, ist das dünnes Eis. Ich muss gucken, wie ich mich hier selbst wieder einfange. Dann kommt das eben dabei raus und ich glaube, du hast vollkommen recht. Man hat Messi da so ein bisschen als den Botschafter dafür ausgemacht.
Genau, weil das ist einfach ein Spieler, dem ist die übergeordnete Institution, Verein vollkommen egal oder im schlimmsten Fall gibt's einige, die sich sogar als über dem Verein stehend begreifen. Und wenn man einen Vergleich zu aufmachen müsste, und das ist auch, finde ich, wieder ein guter Vergleich, Toni Kroos war ja auch nicht von Tag 1 an emotional mit Haut und Haaren Madridista. Das kann's ja auch gar nicht sein. Das geht nicht. Aber der ist auf eine Institution gestoßen, eine Institution namens Real Madrid, die Kraft ihrer Historie eine Wirkmacht hatte, der kannst du dich als Spieler nicht entziehen.
Da ist Paris ein Zwerg im Schatten von Real Madrid.
Genau, das ist eine Magie, das ist eine Aura, die ist bis zuletzt und wird sie niemals sein. Das Prestige und die Kultur eines Clubs ist nicht käuflich, die kannst du mit keinem Geld der Welt erzwingen. Und das merkt einfach PSG, das merken die Fans und das ist, glaube ich, ganz viel Frust, der sich da entlädt darüber, dass egal wie viel Kohle du hast, du kannst dir das, was Real Madrid ist, was sie als Institution im Weltfußball sind, das ist nicht käuflich, das kannst du nur erarbeiten über Erfolg und über Jahrzehnte das gemacht zu haben.
Und da wird Paris im Zweifel einfach niemals hinkommen. Das ist, oder wenn eben über einen Weg, der vergleichbar lang ist wie der von Real Madrid, aber ich sehe es nicht passieren. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es für ihn nicht zu Al-Hilal geht und auch nicht in die MLS. Ich bin absolut überzeugt davon, dass er zurück zu Barcelona geht. Und was ich mir heute Morgen gedacht habe, und ich glaube, bei Barcelona, wenn wir darüber reden müssen, können die sich was leisten. Ich glaube, das können wir bei Barcelona komplett ad acta legen. Barcelona leistet sich, was sie sich leisten wollen. Egal, ob sie es können oder nicht.
Die finden Wege.
Genau, die finden einfach Wege. Es ist ihnen scheißegal. Wir müssen es nicht akzeptieren, aber wir müssen es einsehen, dass es so ist. Und ich hatte heute einen verrückten Gedanken. Warum denn nicht den Doppelpack?
Messi und Neymar.
Ja.
Das überlebt selbst Barcelona nicht, glaube ich. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Aber vielleicht hat Neymar jetzt ja die Taschen sich so voll gemacht, dass er gesagt hat, komm Jungs, ich spiele für einen müden Taler hier. Aber,
für einen müden Taler? Ja. Wie soll der aussehen, der müde Taler? 20 Millionen?
Ja, so. 12 Millionen netto, also, dass man über die Runden kommt. Ja. Nein, glaube ich auch nicht.
Auch da muss man jetzt sagen, Projekt Messi und PSG waren jetzt 2 Jahre, war schön Prestige, war großes Spektakel, als er ankam.
Mhm.
Aber abseits der Scorerpunkte, die sich gut lesen, ist halt rein sportlich dadurch nichts herumgekommen, was nicht auch sonst rumgekommen wäre.
Nope.
PSG aber gefühlt auch seit 10 Wochen verlieren die zu Hause jedes Wochenende 3-1 und sind trotzdem Erster.
Und immer gegen Angers. Ja. Ich weiß nicht, wie häufig spielen die gegen die. Nee, du hast vollkommen recht. Es ist unwürdig, es hätte nicht passieren dürfen und Barcelona ist daran schuld. Er hätte Barca nicht verlassen dürfen. Es ist scheiße. Das ist einfach jetzt, irgendwann gucken wir auf diese Karriere und denken, wieso war der 2 Jahre bei Paris, Alter? Wie ist das eigentlich passiert? Es hätte einfach nicht passieren
dürfen. Hätte nicht passieren dürfen. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, jetzt wenn ich an diese Visit Saudi-Nummer denke, also wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich tunlichst davon freimachen, auf Messi und auch oder Ronaldo zu gucken, als irgendwelche Instanzen vom moralischen Wert.
Als irgendwas anderes als die besten Fußballer.
Genau.
Nur auf dem Rasen, die Jungs kannst du, wie ganz viele, komplett vergessen daneben. Es ist einfach so.
Weil es ist, die Schatulle muss nur weit genug aufgemacht werden, genau. Dann ist es egal, wo das Geld herkommt. Yep, das ist so einfach so.
Und das haben wir, wie du sagst, bei Ronaldo gesehen und wir sehen es bei Messi genauso und das sind nicht die einzigen. Wir haben es zum Beispiel bei Everybody's Darling Gigi Buffon ja auch gesehen.
Ja.
Ne? Das ist einfach so. Jeder ist halt käuflich, egal wie viel man schon mal auf dem Konto hat. Und für Messi, glaube ich, geht es in Richtung Barcelona.
Wir gehen jetzt tippen. Und vorher werfe ich noch rein, weil wir uns über Messis Scorer-Punkte so gefreut haben dieses Jahr, 15 und 15, was ja auch krass ist. Es ist nicht ganz so krass, aber weil er ja gestern auch gegen Cadiz zweimal getroffen hat und dafür gesorgt hat, mitentscheidend, dass Atletico jetzt eben Zweiter ist. Antoine Griezmann hat einfach in 33 Ligaspielen, von denen er 26 gestartet ist, jetzt 13 Tore und 12 Vorlagen.
Saftig,
Antoine. Das ist halt einfach auch absolute Weltklasse, ne?
Ja, das ist er wohl.
Und das freut mich richtig, weil den den mag ich.
Das Antoine. Wissen wir, das wissen wir. wir gehen rein in den Freitagabend. Hast du deinen Tipp schon offen?
Ja.
Dann frage ich dich, Mainz gegen Schalke.
1-2. Ich wusste es, dass du es machst.
Ja,
ich wusste,
klar.
Dass du auf Schalke gehst.
Ich stehe jetzt auch, ist mir auch egal, guck mal. Ich stehe jetzt aktuell Sechster im Gesamttippspiel. Ich werde in der Top 20 irgendwie drinbleiben. Und jetzt tippe ich so, wie es mir in den Kram passt. Jetzt tippe ich die Bundesliga so, wie ich das will.
Leverkusen gegen Köln, das zweite Freitagsspiel.
Das ist das zweite Freitagsspiel, du hast vollkommen recht. Und da glaube ich, dass Leverkusen sich durchsetzt und zwar mit 3-2.
3-1.
Hoffenheim-Frankfurt.
2-1.
Das ist, wie soll ein Mensch das ertragen? 0-1.
Hertha gegen Stuttgart. Oh, das ist entscheidend, Alter. Das ist wegweisend für den weiteren Saisonverlauf.
Aber siehst du irgendeine Welt, in der der VfB nicht die bessere Mannschaft ist aktuell? Ich sag 0-1.
Nee, sehe ich nicht, aber es ist auch Stuttgart, wie es bleibt und lebt, nach so einem guten Pokalauftritt dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen gegen die Hertha zu verlieren. Deswegen sage ich 1-0 Berlin.
Wow, das würde nochmal richtig Feuer unten reinbringen. Augsburg Union sage ich, sagst du, ne?
Ja,
sagst
Augsburg du. Union sage ich 1 beide.
Ich auch, ich habe schon eingetragen.
Das ist in Ordnung, Freiburg gegen Leipzig.
Ja, komm Freiburger, rächt euch, 1-0.
Der Baba Jager rächt sich,
2-1. 2-0 mache ich dann draus.
Ja. Ich mache 2-1 Freiburg.
Gladbach gegen Bochum.
Ey.
Auch importante, muy importante.
Wenn Gladbach das verlieren sollte, glaube ich, ist deine Facke fertig.
Ja, dann ist hat sie ausgefuckt, ne?
Aber ich sage 3-1 Gladbach.
1-1.
Werder Bremen gegen Bayern München, das Topspiel am Samstagabend.
Also, Nee, 1-2 für Bayern.
2 beide.
Ah, das wäre saftig. Das wäre saftig. Und dann hätten es die Dortmunder im letzten Spiel in der Hand, das da heißt Dortmund gegen Wolfsburg.
3-2.
Ich sag's euch, das Spiel geht unentschieden aus, aber ich tippe jetzt 3-2 für Dortmund. Das wird also, Dortmund. Das
ist eine absurde Art zu tippen, aber ist okay.
Ja, komm, weil ich so viele Unentschieden schon habe diese Saison, diese Woche. 3-2 bleibt stehen. 3-2 bleibt stehen.
Und wir bleiben nicht stehen, wir gehen und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bei Calcio Berlin und hören uns am Montag wieder hier mit einem weiteren Bundesliga-Rückblick.
Ciao.